Was war da noch für ein Glaubenssatz hinter für dich, dass du gesagt hast, so, oh Gott, das darf ich jetzt niemandem sagen, dass ich in der Tagesklinik bin und ich muss das jetzt hier so diese Rolle spielen?
Ich wollte einfach so ein bisschen meinen Privatraum haben. Mhm. Ich wusste, irgendwann danach werde ich es teilen. Mhm. Ich wusste, es ist stigmatisiert, ein Tabuthema. Aber ich wusste, ich bin gerne ehrlich und ich liebe es, mit Sachen rauszugehen, die anderen Leuten fast schon vor den Kopf stoßen, weil es mich irgendwie nicht stört. Ich habe da kein Problem mit. Aber in dem Moment wollte ich das für mich machen.
Du hast es echt nebenbei geschafft, dann irgendwie noch deine Firma weiterzumachen. Aber war das, also rückblickend, war das das Gelbe vom Ei?
Nee, ganz und gar nicht. Das war das Grüne vom Ei, ein faules Ei. Also ich hatte einfach diesen Leistungsglaubenssatz damals noch sehr, sehr krass. Also ich muss leisten, um geliebt und gemocht zu werden. Ich muss mich verstecken, ich muss eine andere Person spielen, um gemocht zu werden. Und nur wenn ich eine andere Person spiele, werde ich gemocht. Mhm. Es ist jetzt noch ein Prozess, richtig an die Person ranzukommen, die hier drin wirklich ist und sich versteckt die ganze Zeit.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax und falls ihr heute das allererste Mal zuhört, ich bin die Gründerin von Jax Beautyline und jetzt könntet ihr euch fragen, okay, Gründerin von Jax Beautyline, das ist doch das vegane Make-up-Brand aus Berlin, warum macht sie denn einen Podcast, wo es um die Themen Persönlichkeitsentwicklung geht und wie man das Leben noch schöner, leichter und vielleicht auch ein bisschen lustiger gestalten kann, weil mein Thema wirklich oder meine Historie ist, warum überhaupt diese ganze Company existiert, ist, dass ich wirklich so viel an mir gearbeitet habe und einfach mein Leben genau so gestaltet habe, wie ich es für mich richtig toll finde. Und ich bin eine ganz starke Verfechterin davon, dass man sich immer weiterbilden kann, dass man immer noch mehr zu dem gelangen kann, was einen vielleicht auch selber richtig erfüllt. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast, eine Gästin bei mir, wie auch immer man das sagen mag, die liebe Julia Knörnstiel. Sie ist Bestseller-Autorin, Podcasterin und sie ist sehr aktiv auf Instagram. Ich muss ja jetzt schon das Lachen von ihr. Wir sind ja beide eigentlich Influencerin und wir finden beide diesen Begriff einfach total schräg. Also es ist ja so, aber wir sind beide einfach wahnsinnig gerne aktiv auf Instagram und wir lieben es, euch zu inspirieren. Und deswegen habe ich Julia auch eingeladen, weil sie spricht sehr offen über ihre ADHS-Diagnose, ihre Tagesklinikaufenthalte und sie hat, wie gesagt, ganz tolle Bücher geschrieben. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie heute hier ist. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Julia und ich haben jetzt hier schon richtig, richtig viele tolle Sachen besprochen, während wir auf unseren Matcha Latte gewartet haben. Julia wünschte sich ein Matcha Latte, weil sie wollte heute Morgen ganz frisch und wach aussehen. Wir haben jetzt erstmal ein Make-up gemacht und Danke. Jetzt gibt's noch ein Matcha Latte. Wie schön, dass wir jetzt endlich mit dieser Aufnahme starten können, liebe Julia. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle.
Ich freue mich auch total, danke.
Hast du den Matcha Latte schon probiert?
Ich habe ihn schon probiert und er schmeckt wirklich sehr lecker.
Ja, ich muss meinen auch nochmal ganz kurz probieren. Wir haben ja von Health Bar hier diesen tollen Matcha Latte und ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Matcha-Fan gewesen, weil ich finde, das schmeckt immer so nach
Matsch.
Ja, nach Heu oder sowas. Aber
ich habe es mir auch mal so angewöhnt.
Also der muss ich echt sagen, der ist wirklich lecker. Mhm. Der ist schön und der macht uns wach, liebe Julia, weil darüber wollen wir heute sprechen. Über die ganze Thematik, mal eine kleine Pause einzulegen, was wir alles so für uns tun können. Und ich fand es eben so interessant. Wir müssen jetzt eigentlich da auch direkt weitermachen, weil wir ja eben gerade schon darüber gesprochen haben, dass wir immer anderen auf Instagram oder auch in unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis immer so mega gute Tipps geben können. Mhm. Aber für uns selber das umzusetzen, ja, so schwer ist.
Absolut. Ich habe das so krass mit Pausen. Ich predige auf Instagram, in meinen Büchern, überall, macht Pause. Pause ist kein Luxus. Aber selber das zu schaffen, mir eine eigene Pause zu nehmen, die mir gut tut, ist ein Prozess.
Also Julia Knönschi und ich kennen uns schon wirklich lange und verfolge sie, ich finde das mal, hört sich immer so krass an, ich verfolge sie auf Instagram.
Mich.
Ja, ich verfolge dich auf Instagram schon eine Weile und was ich immer bei dir so toll finde, ist, was uns, glaube ich, auch verbindet, dass du so super authentisch bist. Also, dass man halt einfach, wenn man dir folgt, du verstellst dich nicht, du bist super echt, du haust raus, was dir gerade auf der Zunge liegt und du redest sehr, sehr, sehr offen über deine Themen und das ist halt einerseits deine Thematik ADHS, wie du damit umgehst und das andere ist aber auch natürlich auch nochmal diese ganze Thematik, dass wir uns oft einfach auch übernehmen mit dem, was wir alles machen, weil wir halt eben durch dieses ADHS einfach so Bock haben, so viele Dinge zu machen und dann immer wieder merken, Boah, Wahnsinn. Es ist einfach zu viel. Und du hast das tolle Buch geschrieben, Mama kann nicht mehr. Mhm. Das liegt bei mir an meiner Buchecke. Ich habe es aber euch auch nochmal für alle, die jetzt gerade auf YouTube zuschauen, nochmal mitgebracht. Mama kann nicht mehr. Ein ganz, ganz, ganz empfehlenswertes Buch. Und du schreibst gerade an einem neuen Buch, Luise braucht eine Pause. Ist denn Luise das Kind oder die Mama?
Das Buch ist fertig. Luise ist das Kind. Und um es kurz zu erklären, also Luise ist in ihrem Kinderzimmer, weiß nicht, was sie spielen soll, ist total wütend und sauer. Die Mama schreit sie aber auch an, man sieht, die war vorher am Handy. Und dann gehen die beiden raus und finden so ein bisschen raus mit so, wie so Sims-Batterien, die sich so aufladen, wie wichtig eine Pause ist und was dann passiert.
Wie schön.
Ja.
Warum brauchen wir denn eine Pause, liebe Julia?
Wir brauchen eine Pause, um unsere Akkus aufzuladen. Ich teile das auf in, was für Bedürfnisse habe ich rauszufinden oder wieder kreativ zu sein, wieder das gut zu können, was man gut kann, um wieder in sozialen Kontakt zu gehen. Mhm. Sogar, ich brauche sogar Pause von sozialen Kontakten.
Ich auch, absolut.
Ja. Ich war auch die letzten 2 Tage in meinem Bett und habe einfach 2 Tage fast durchgeschlafen, um heute wieder hier zu sitzen.
Mhm. Ja? Was ist davor passiert, dass du dann gesagt hast, du brauchtest jetzt 2 Tage, um dich auszuruhen?
Ich drehe gerade eine Folge ARD Wissen über psychische Krankheiten bei Kindern.
Wow.
Und in München war ich in der Kinderpsychiatrie und dann war ich bei einer Familie zu Hause mit Kindern, die Angststörungen haben, und ich arbeite einfach mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Und meine Gabe ist, ich spüre Gefühle von anderen, aber so, dass ich fast schon übertragen bekomme. Mhm. Unsicherheiten, Ängste, alles. Und ich habe einfach mit einem großen Team zusammengearbeitet und ständig mit vielen Menschen. Und ich bin auch so ein Chamäleon, passe mich überall an und verbrauche damit viel Energie. Und ich weiß aber auch mittlerweile, danach brauche ich einfach 1-2 Tage Ruhe.
Mhm. Ja. Und wusstest du das früher noch nicht? Also hast du dann einfach immer durchgepowert?
Ja, auf jeden Fall. Wenn es mir nicht gut ging, habe ich sogar Alkohol getrunken, um dann wieder unter Menschen gehen zu können, um diese extrovertierte Person zu spielen, die ich in dem Moment aber gar nicht sein konnte.
Wow. Mhm. Und das hat dich dann letztendlich ja auch krank gemacht, oder?
Auch Alkohol und mit einem Burnout in die Tagesklinik. Mhm. Mittlerweile sogar 2-mal gewesen und bereue gar nichts, sondern dadurch habe ich ganz viel rausgefunden.
Mhm. Also ich sage ja auch immer wieder, auch in meinen ganzen Lowcast-Folgen, egal mit wem ich spreche, manchmal muss man ja auch an so einen Tiefpunkt ankommen. Also der Leidensdruck muss manchmal so hoch sein, um eigentlich zu verstehen, was überhaupt dahinter steckt.
Das Problem ist, bei mir muss meistens das Problem so groß sein, damit ich mich um mich kümmere. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Die Anzeichen vorher sind ja eigentlich auch schon da.
Aber ich glaube, so geht's so vielen. Mhm. Also ich wette mit euch, so viele, die jetzt gerade zuhören, sagen so, oh ja, that's me. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt wirklich, also ich gehöre auch dazu und ich merke auch gerade, dass sich bei mir so viel verändert, weil ich so, wirklich, mir ging es so schlecht, auch jetzt im letzten November, wo ich wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, so wie in so einem Staubsauger eingesogen worden bin. Mhm. Und ich war vorher eigentlich voller Energie und dann plötzlich ist dieser Staubsauger angegangen. Ich bin da reingesogen worden und plötzlich so, du willst nur noch weinen, dir soll es jetzt schlecht gehen, du willst nicht mehr zum Sport, du willst nur noch scheiß Essen essen. Ich meine, ich trinke zum Glück keinen Alkohol, aber das wäre wahrscheinlich auch der nächste Step gewesen. Aber dann auch eben so, ich nehme dann zu. Ich bin dann einfach total unausgeglichen und ich werde dann so eklig. Ich werde dann auch so zu so einer Furie und dass ich dann merke, so boah, ich schnauze dann Leute plötzlich an und so möchte ich gar nicht sein. Mhm. Also das ist so das Letzte, was ich sein möchte. Aber ich spüre, dass mir dann auch in dem Moment das Leben irgendwas zeigen will. Und ich glaube auch, dass das Leben immer so sagt, so ey, jetzt schau doch endlich hin.
Ja.
Kapierst du es nicht? Okay, dann gebe ich dir jetzt noch eine Ladung und noch eine Ladung und noch eine Ladung. Mhm. Bis du es schnallst, dass das, was du machst, genau das Falsche ist.
Ja.
Und dann komme ich plötzlich irgendwann da raus. Und wie war das denn bei dir? Also weil ich finde auch deinen Prozess dahinter so spannend. Und ich wollte auch so gerne einmal mit dir über dieses Thema ADHS sprechen, weil das ist ja so fast so ein bisschen momentan, dass das auch so ein bisschen wie so eine...
Sag nicht Modediagnose.
Nee, aber es wird ja wie so ein so gehandhabt und es wird ja wie so ein bisschen lächerlich gemacht. Mhm. So, ah ja, komm, also wir haben doch jetzt alle ADHS, oder nicht?
Ja.
Na, und das ist so, wo ich echt einmal gerne mit dir drüber sprechen möchte, weil ich halt immer wieder denke, was würde jetzt die Diagnose in meinem Leben verändern, wenn ich jetzt, also weißt du, ich denke ganz häufig so, boah, ich bin so ein prädestinierter ADHS-Mensch, weil ich einfach viel zu viel mache, viel meine Gedanken sind, also ich könnte am Tag 50.000 Business-Ideen ausspucken und bin am Abend so, dass ich merke so, ich kann gar nicht mehr.
Ja.
Aber dann komme ich ganz häufig zu deinem Account und denke so, oh, sollte ich sowas mal untersuchen lassen? Sollte ich mal irgendwie sowas, was würde mir die Diagnose bringen? Was würde das in meinem Leben verändern? Und das will ich so gerne einmal von dir erfahren.
Okay, weil es waren gerade so viele Infos. Ich dachte so, ich werde die Frage beantworten und das und das und das erzählen. Aber wir fangen jetzt damit an. Okay, also ich versuche mich immer zu sortieren und schaffe es manchmal auch nicht zu priorisieren. Kennst du das?
Ja, ja, absolut.
Perfekt. Also bei ADHS ist es so, wenn man wirklich einen Leidensdruck hat und eine Diagnose hat, gibt es Medikamente, die ich nehme auch eins, die wirklich helfen zu strukturieren oder bei einer Sache zu bleiben, nicht ständig mehrere Tabs zu öffnen, sondern das eine Tab offen zu lassen und diesen Prozess zu beenden. Ja, das hilft wirklich. Und wenn man dann wirklich einen großen Leidensdruck hat und immer wieder wirklich in diese Burnout-Situationen gerät, dann ist das wirklich hilfreich. Kann ich sehr empfehlen.
Und wie diagnostiziert man sowas? Also wie zum Beispiel, zu was für einem Arzt würde ich denn jetzt überhaupt gehen, der mir dann so eine Art von Medikament verschreibt?
Das ist ein Psychiater oder eine Psychiaterin. Und die sind aber auch auf Neurodivergenz, also auf ADHS oder Autismus oder alle kleinen Untergruppen, die dazugehören, auch spezialisiert. Es gibt nämlich viele Menschen und viele PsychiaterInnen und TherapeutInnen, die nicht darauf spezialisiert sind und sowas sagen wie, bei Autismus zum Beispiel, du kannst mir in die Augen gucken, du hast es nicht. Und dazu komme ich später nochmal. Oder die sagen, ja, du bist mega erfolgreich in deinem Beruf, du bist krasse Geschäftsführerin, du hast auf keinen Fall ADHS, weil du würdest ja sonst nichts hinbekommen. Diese Menschen gibt es und dann gibt es ExpertInnen. Und da muss man schon gucken, dass die darauf spezialisiert sind. Die Wartelisten sind ellenlang oder voll. Dann gibt es Psychiatrien und Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Ich zum Beispiel war ja in der Tagesklinik und habe mir da die ADHS diagnostizieren lassen. Ja.
Und wie bist du dann im Endeffekt damit umgegangen? Also wie tief bist du gesunken, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt echt in eine Tagesklinik deswegen?
Also ich war zu dem Zeitpunkt Geschäftsführerin von einer Podcast-Firma, hatte mehrere Mitarbeiterinnen und kam überhaupt nicht mehr klar. Ich habe viel zu viel gemacht, ich habe alles angenommen und hatte einfach zwei kleine Kinder zu Hause. Mein Sohn war damals, ich glaube, 3 und meine Tochter ein Baby, 10 Monate alt. Und ich konnte einfach nicht mehr. Also ich habe Dinge vergessen, die leichtesten Termine am Tag vergessen. Arzt- und Ärztinnen-Termine, ich bin nicht mehr zur Therapie und die hat mich angerufen und war dann auch noch sauer. Ich bin dann richtig in so einen Panikmoment gekommen, auch öfter schon. Ich hatte eine richtige Panikattacke, weil mir alles zu viel war. Und da habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe und meine Therapeutin meinte auch, sie kann das einmal die Woche nicht mehr handeln. Ich bräuchte gerade jemanden für jeden Tag und habe mir dann auch ein paar Tageskliniken empfohlen. Und dann habe ich Gott sei Dank irgendwann Platz gefunden.
Was hat das dann bei dir verändert? Also was hat die Tagesklinik mit dir gemacht?
Ich habe gelernt, wie wichtig Pausen sind, weil die Stundenpläne von der Tagesklinik sehen ein bisschen so aus wie so ein Schulstundenplan.
Genau, erklär doch nochmal kurz Tagesklinik. Was muss ich mir überhaupt darunter vorstellen?
Eine Tagesklinik ist von Montag bis Freitag von sowas wie 8 oder 9 bis 16 Uhr. Es ist ein ganz wie so ein Job, ein 9-to-5-Job. Und da bin ich dann jeden Tag hin. Und damals war auch Corona, das war einfach krass, mussten wir uns jeden Tag testen. Und dieser Plan, was man da so macht, sieht aus wie so ein Schulstundenplan, nur mit größeren Pausen dazwischen. Und am Anfang dachte ich, es ist ja gar nicht effektiv, ich komme ja aus einer Leistung, ich komme ja als Geschäftsführerin, habe die ganze Zeit geleistet, ich will jetzt ein bisschen alles mehr ohne Pause, ja? Und irgendwann gemerkt, ach krass, die Pausen dienen der Entspannung, der Achtsamkeit und danach immer alles zu verarbeiten, was man überhaupt gemacht hat. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in eine Therapie geht, sollte man sich danach auch immer eine Stunde Pause nehmen, wenn man es kann und sich leisten kann, um das alles zu verarbeiten, damit sich das überhaupt speichert. Und auch an dem Tag keinen Alkohol trinken, weil wenn man nicht in dieser Schlaf-REM-Phase, in der REM-Phase, sage ich immer, wenn man da nicht reinkommt, dann speichert sich das nicht. Deswegen ganz wichtig für den Prozess, wenn man Alkohol trinkt, kein Alkohol zu trinken. So, aber zurück zur Tagesklinik. Da gibt es Gruppentherapien, wo man sich innerhalb einer Gruppe öffnet und verschiedene Menschen auch kennenlernt und dann auch irgendwie die lieben lernt. Es ist total gewaltfrei, man ist total safe und fühlt sich richtig und sicher. Und zumindest war es bei mir so. Dann gibt es verschiedene Trainings, wie Sozialkompetenztraining, wenn man damit nicht so gut klarkommt. Einzeltherapien und Kunsttherapie, Ergotherapie. Und da kam ich zum Beispiel zum Malen. Seitdem male ich und weiß, das ist von mir.
Ich liebe deine Bilder. Ja,
danke.
So schön.
Es ist so schön, einfach irgendwas zu tun in der Pause, was man einfach gerne macht, so eine Leidenschaft.
Und du hast sogar auch mal eine Zeit lang mit deinen Kindern auch zusammengemalt oder machst das auch immer mal wieder, ne?
Ja.
Ich weiß noch, irgendwann hattest du am Anfang doch auch mal so eine kleine Versteigerung mit den Bildern von deinen Kindern gemacht, ne? Das war so cool.
Ja, das ist schon ewig her, das ist ein schöner Reminder, mit meinem Sohn, der hat immer Acrylbilder gemalt. Mhm. Und die haben wir versteigert und in Erlös 100% an eine Organisation gespendet, die er sogar ausgesucht hat. Irgendwie für bedürftige Kinder.
So cool. Ja. Das war so cool. Mhm. Deswegen, sowas kann man ja auch mit Kindern machen. Und das ist ja dann auch wiederum die Auszeit dann auch für die Kinder, ne, die man dann auch so zusammen hat. Wie lange warst du dann in dieser Tagesklinik?
Beim ersten Mal, glaube ich, sowas wie... ich weiß es gerade nicht mehr, weil wenn ich jetzt irgendeine Zahl sage, weiß ich, die steht im Buch anders.
Aber so eine Woche, zwei Wochen, nee, 10 Wochen?
Auf jeden Fall mindestens 2 Monate, wenn nicht sogar 3.
Ja, genau. Okay, also eine relativ lange Zeit. Mhm. Und in der Zeit hast du gar nicht gearbeitet oder hast du dann immer noch zusätzlich gearbeitet?
Als ich zum ersten Mal in der Tagesklinik war, hatte ich ja noch meine Firma, also habe ich zusätzlich gearbeitet und auf Instagram auch so getan, als wäre ich nicht da. Habe eine Rolle gespielt, was mich mega viel Energie gekostet hat, habe Werbung gepostet, weil... ich musste ja auch meine Mitarbeiterinnen bezahlen, ja, und so weiter. Ich war da so in so einer Spirale gefangen, dass ich gar nicht so richtig runterkam. Deswegen habe ich mir.
Was war da noch für ein Glaubenssatz hinter für dich, dass du gesagt hast, so, oh Gott, das darf ich jetzt niemandem sagen, dass ich in der Tagesklinik bin und ich muss jetzt hier so diese Rolle spielen?
Ich wollte einfach so ein bisschen meinen Privatraum haben. Mhm. Ich wusste, irgendwann danach werde ich es teilen. Mhm. Ich wusste, es ist stigmatisiert, ein Tabuthema. Aber ich wusste, ich bin gerne ehrlich und ich liebe es, mit Sachen rauszugehen, die anderen Leuten fast schon vor den Kopf stoßen, weil es mich irgendwie nicht stört. Ich habe da kein Problem mit. Aber in dem Moment wollte ich das für mich machen.
Naja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Und also du hast es echt nebenbei geschafft, dann irgendwie noch deine Firma weiterzumachen. Aber war das, also rückblickend, war das das Gelbe vom Ei?
Nee, ganz und gar nicht. Das war das Grüne vom Ei, ein faules Ei. Das war ganz furchtbar. Also ich hatte einfach diesen Leistungsglaubenssatz damals noch sehr, sehr krass. Also ich muss leisten, um geliebt und gemocht zu werden. Ich muss mich verstecken, ich muss eine andere Person spielen, um gemocht zu werden. Und nur wenn ich eine andere Person spiele, werde ich gemocht. Mhm. Es ist jetzt noch ein Prozess, richtig an die Person ranzukommen, die hier drin wirklich ist. Mhm. Und sich versteckt die ganze Zeit.
Mhm. Wie war denn dann die Zeit dann danach? Also weil du bist ja dann nochmal in die Tagesklinik, ich weiß nicht, mit einem Versatz von einem Jahr oder
ja, das
ungefähr,
war,
ne?
Genau, nach der Veröffentlichung von dem Buch, da war ich auf Lesereise und viel Presse, Fernsehen, viele Menschen und da habe ich gemerkt, boah, ich kann schon wieder nicht mehr. Und wusste dann, es liegt auch einfach daran, immer ständig unter vielen Menschen zu sein und dann auch noch in dysfunktionale Muster zu kommen, wie Alkohol zu nutzen, damit ich es kann. Und da kamen einfach diese ganzen alten Muster zurück, weil es ohne gar nicht ging. Das war wie Selbstmedikation. Und dann bin ich nochmal in die Tagesklinik und habe mir gegönnt, in der Zeit nicht zu arbeiten, was ein Privileg ist. Es kann sich nicht jeder Mensch überhaupt leisten, in die Klinik zu gehen. Gerade Mamas, die alleine mit ihren Kindern zu Hause sind. Deswegen war es für mich ein Luxus und es war gut.
Und das hat dich dann nochmal richtig verändert, oder? Also dieser zweite Aufenthalt ohne Arbeit und wirklich da auch ja voll und ganz für dich die Pause zu nehmen. So, was hat sich seitdem verändert? Also schaffst du es, mehr Pausen zu machen oder bist du wieder komplett in dem alten Muster?
Nicht 100%. Ich würde sagen, es ist wie so ein Strudel, der nach oben geht, aber mit so Kurven nach unten, aber es geht schon nach oben. Ja. Also nicht so, sondern so. Und ich komme schon immer wieder in alte Muster, aber ich erkenne sie viel früher. Und ich kann sie viel früher kommunizieren, anerkennen und mich dann davon trennen. Ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo ich mich wieder von Alkohol trenne, dadurch auch von Zigaretten, weil das einfach ein altes Muster ist, was gewohnt ist und schnell funktioniert.
Und das ist, also Alkohol und Zigaretten und so weiter, das ist wirklich so eine Flucht für dich?
Pause leider.
Ja?
Ja. Oh, ja, danke. Ekelhaft. Guck nochmal richtig eklig, damit ich das auch sehe.
Voll ekel dich vor mir. Das passt gar nicht zu dir.
Danke.
Also wenn du jetzt nochmal raus und
widerlich.
Also versuchst du wirklich davon dann auch wirklich richtig loszukommen oder ist es auch so, dass du sagst so, nee, also so richtig ganz davon loskommen muss ich ja nicht. Jetzt mal hin und wieder Alkohol trinken ist ja okay. Oder kannst du das auch gar nicht?
Es gibt schon die Momente, ich glaube, das kennen viele, wo ich denke, ah, aber ich bin ja jetzt bald auf einer Hochzeit, da mache ich dann bestimmt eine Ausnahme und das gönne ich mir jetzt schon, um mir zu verzeihen. Oder da und da oder bestimmten Momenten, wo ich weiß, ah, da bin ich unter vielen Menschen und irgendwie muss ich das ja aushalten. Mhm. Nee, muss ich nicht. Ich darf auch ich selber sein und wenn ich da gerade keine Energie habe hinzugehen, sollte ich es einfach lassen.
Ja,
und es
absolut.
Ist okay.
Ja. Lass uns doch mal bitte darüber sprechen. Warum haben wir, und ich möchte jetzt sagen, wirklich vor allem auch Frauen, so ein mega Druck, dass wir immer denken, wir müssen allen gefallen, müssen irgendwie alles machen, Hauptsache irgendwie, wir docken nicht an, keiner redet schlecht über uns, wir sehen immer gut aus. Was ist das aus deiner Sicht? Warum? Also ich habe das Gefühl, es wird mit dem Alter tatsächlich ein bisschen besser. Mhm. Also als ich jünger war, war das voll das krasse Thema bei mir. Richtig schlimm. Mhm. Es wird besser. Ich bin jetzt 41, merke total so, es wird leichter. Mhm. Aber wie ist diese Entwicklung für dich?
Also ganz ehrlich, es steht und fällt natürlich erstmal mit dem Patriarchat. Tut mir leid, das muss ich immer sagen. Darunter leiden wir alle. Aber was es für mich ist, boah, das ist voll schwierig, weil das Äußere von mir selber einfach auch krass bewertet wird. Mhm. Da musst du mir jetzt aber nochmal die Frage sagen, weil ich habe mich gerade so auf dieses Patriarchat, da könnte ich jetzt eine krasse Diskussion führen, aber da will ich gar nicht hin.
Ja, und ich glaube auch, ja, das ist ja auch tatsächlich ein Fakt, ne? Der ist da und das wissen wir, glaube ich, auch, ne? Dass wir halt da auch natürlich total krass geprägt sind. Mhm. Aber ich glaube, das viel Interessantere wäre ja, wie schaffen wir es da raus? Mhm. Weil ich glaube ja, dass das ist, was ich versuche, gerade auch bei mir die ganze Zeit zu knacken, dass ich denke, warum habe ich immer das Gefühl, dass ich allen gefallen muss. Mhm. Warum ist es so? Weil das bewundere ich ja auch bei dir so, weil du ja auch teilweise, also nicht nur teilweise, sondern du schaffst das ja auch so total mal klamaukig zu sein und irgendwelche Sachen mal rauszuhauen, wo ich denke, boah, geil, ich wünschte manchmal, ich könnte so sein. Mhm. Und dann denke ich mir aber auch wieder voll oft, nein, das passt nicht zu mir. Du bist diese erfolgreiche Geschäftsfrau, du hast dieses Beauty-Unternehmen, du darfst ja gar nicht so sein. Die Julia hat ja ein Recht darauf, so zu sein, aber ich nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und
total.
Das ist total, also ich finde das so krass. Wie schaffen wir es da raus?
Also du verpackst dich ja voll in eine Rolle. Ja. Du bist diese Geschäftsfrau. Ich glaube, man darf ganz viele verschiedene Rollen bedienen und damit hustle ich aber auch krass, weil auf der einen Seite mache ich zum Beispiel auf meinem Instagram-Account ganz viel über mentale Gesundheit und dann denke ich am nächsten Tag wieder, ich wollte doch viel mehr mit Humor machen. Ich wollte doch Comedy machen. Also will ich jetzt bitte wieder nur Comedy-Reels machen? Und dann bin ich wieder so, oh ja, aber gut, aber ich will mich doch auch meine Reichweite nutzen und dann mache ich wieder irgendwas für Mütter. Und irgendwie denke ich, ich will aber die sein und die sein, aber ich will nicht alle sein, weil es ja wegen Algorithmus ist ja voll wichtig, dass der Algorithmus immer nur ein bestimmtes Genre bedient, weil sonst habe ich ja weniger Reichweite.
Richtig.
Das ist natürlich auch was mich jeden Tag unter Druck setzt und meine Stimmung ist auch zyklusabhängig. Ja? Mhm. Ich habe seit gestern meine Tage, Halleluja, wenn ich jetzt PMS gehabt hätte, hätten wir hier keine gute Zeit gehabt, Miri. Das verspreche ich dir.
Aber auch dahinter steckt ja voll was. Also wie viele Folgen habe ich jetzt hier schon auch im Podcast aufgenommen über den Zyklus, dass unser Körper uns einfach nur etwas mitgeben möchte. Mhm. Und dass die PMS-Phase dafür da ist, dass
Grenzen zu setzen.
Grenzen setzen.
Und das kann ich da wirklich
Pausen machen. Ja. Dass wir die Zeit nutzen, uns runterzufahren und zu sagen, ey, es ist jetzt voll okay, mal eine Pause zu machen. Ja.
Voll.
Und wir powern aber in der Phase durch. Und was ich halt erlebe, und ich glaube, dir geht's da echt ähnlich, weil wir sind immer die beiden, wo ich immer sage, okay, Julia hat PMS, ich habe PMS. So, das ist so same, same, but different. Mhm. Und ich denke immer so, warum schaffen wir es denn nicht auch mal richtig zuzuhören? Warum kriegen wir das denn nicht hin? Und das ist, finde ich, so schade, weil ich denke immer nur so, also ich weiß es, ne? Mhm. Wir wissen ganz genau, worum es geht, weil wir können es ja anderen total geil vermitteln. Mhm. Wir machen jetzt beide irgendwie, oder du hast gesagt, du bist noch nicht wieder zurück im Sportgame. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, ne? Und du sagst, ja, ich predige jetzt allen irgendwie, dass alle Proteine zu sich nehmen sollen, weil das so wichtig ist und dass man... Und du sagst, ne, dann schreiben dir die Leute, geil, Julia, danke für den Tipp, ich bin voll drin, voll, mir geht's voll gut damit. Und du selber sagst so, scheiße, und für mich selber habe ich es nicht umgesetzt.
Also die Vorgeschichte ist, dass ich immer auf Instagram sage, alle sollten bitte Proteine, ganz viele Proteine, gerade in der zweiten Zyklushälfte nehmen, weil das gut ist, weil das PMS dann viel besser ist. Das habe ich schon einmal miterlebt und die Leute feedbacken mir alle, dass es wirklich ein Gamechanger ist, aber ich selber kriege es einfach nicht hin.
Warum nicht?
Ich kann dir sagen,
ist es.
Also ich bin einfach gerade nicht in meiner Routine, meinem Tagesablauf. Mhm. Ich war nach meinem Urlaub lange auf Drehreise und dann bin ich auch so in Hotels, ich meine, privilegiertes Problem, ne? Aber da gibt's dann auch nur Gluten und wirklich so Essen, Buffet in Hotels ist wirklich, das klingt so nach so einem Luxusproblem, aber ich hasse es. Ich will bei mir zu Hause sein, ich brauche meine Routine, ich brauche immer die gleichen Abläufe, um auch in der gleichen Ernährung zu bleiben, um meine Muster zu ändern. Und ich ernähre mich einfach beschissen. Und habe auch irgendwelche Unverträglichkeiten. Also mein Körper verändert sich auch gerade stark und ich spüre das. Und ich spüre das richtig wie so Einlagerungen. Irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Heißt, ich traue mich gar nicht irgendwie die Ernährung jetzt gerade mit Proteinen noch zu bestärken, obwohl es gut wäre. Aber ich denke, ich könnte allergisch sein. Ist bloß kein Proteinshake. Mhm. Und irgendwie komme ich immer wieder bin so, ich muss doch erstmal anfangen, jetzt nur Kartoffeln zu essen jeden Tag, um erstmal wieder in so eine gute Ernährung zu starten. Und das ist in meinem Kopf immer, ich muss erstmal.
Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, dass unser Kopf, unser Ego ständig reinlabert.
Ständig. Die selbstkritische Stimme nennen wir sie in der Therapie immer.
Ja. Diese Stimmen in unserem Kopf, die ständig sagen, du solltest das lieber nochmal überdenken. Du solltest das nicht machen. Nein, gönn dir doch jetzt den Alkohol. Ja. Rauch doch mal eine Zigarette. Jetzt, Julia, jetzt gönn dir das doch mal.
Die Stimme gibt's aber leider.
Die gibt's ganz doll. Ja. Und die sind, finde ich, auch, also das kenne ich auch von mir. Mhm. Also zum Beispiel mein Schweinehund ist so laut, wenn es zum Sport kommt, der immer wieder sagt, nee, Miri, das willst du jetzt nicht. Also du hast so hart gearbeitet heute, willst du auf keinen Fall nochmal zum Sport gehen.
Ja. Du gönnst dir heute auf der Couch zu sein, du gönnst dir heute im Bett zu liegen.
Genau. Oder wenn ich so einen ganz harten Tag hatte, irgendwie so, nee, also heute Abend kostet dir auf keinen Fall noch was Gesundes. Du fährst jetzt einfach mit den Kindern zu McDonald's.
Ja. Du gönnst dir jetzt einen Cheeseburger.
Und ich denke immer nur so, hallo, wo ist dieser Knopf an meinem Körper, den ich einfach mal ausstellen kann und viel mehr auf meine Intuition höre und das, was meine Seele will. Mhm. Weil ich finde, das ist so, also wie gesagt, es wird besser durch auch meine ganzen Sachen, die ich jetzt halt auch in den letzten Jahren gelernt habe und auch durch meine ganz, ganz, ganz krassen Tiefs. Aber ich finde es so verrückt, wie viel uns das Umfeld, also das Umfeld beeinflusst, unsere Stimme, unser Ego, was ständig irgendwie sagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen oder das solltest du machen und uns total davon abhält, eigentlich wirklich in unserem eigentlichen Flow zu sein. Weil ich glaube, Julia, wenn wir das machen würden, jeden Tag, was unsere Seele und unsere Intuition sagt und wir nicht dieses, weißt du, dieses Ego-Ding so, wir müssen jetzt hier noch eine Firma aufbauen und wir müssen jetzt noch das machen und wir müssen jetzt...
Du musst gar nichts machen. Du musst gar keine Firma und kein Projekt starten. Halleluja.
Ja, eben.
Also irgendwann ist auch mal gut.
Aber trotzdem haben wir ja immer wieder die Thematik und ständig denken wir, ja, jetzt können wir ja noch das auf Instagram spielen, jetzt können wir das noch machen und eigentlich wäre ja der
so
Post...
Du gehst so ins Wir. Bleib bei dir.
Ja, danke.
Ja.
Danke.
Ja.
Ich spüre total bei mir, dass ich lernen darf, viel mehr auf das zu hören, was wirklich gerade mein Körper, meine Seele, dass das, was wirklich gerade für mich das Richtige ist, dass ich das viel mehr machen darf. Ja. Und raus aus dem Wir und Du und Mann.
Ja,
und,
man hat ja.
Genau.
Nee, ich.
Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was... Ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir mitmachen.
Total.
Ne? Also ein absolut krasser Lernprozess. Was sind so für dich noch so deine wichtigsten Learnings? Also auch was war so der Grund, weil du gesagt hast, so ich möchte gerne Bücher darüber schreiben, ich möchte gerne Menschen auf Instagram darüber inspirieren und ich möchte dir auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich finde es ist so okay, dass du so viele verschiedene Themen hast und ich glaube auch, ich finde es gerade so authentisch, dass du so viele Personen da auch bist und darstellst, weil ich finde, das bist du ja auch.
Ja.
Also das ist ja, du kannst die Künstlerin sein, du kannst diejenige sein, die aus der Tagesklinik berichtet und gleichzeitig noch ihr Business aufbaut. Ich finde so, das ist so hell yes, so das finde ich gerade cool daran. Ich fände es total weird, wenn du jetzt plötzlich sagst, ich mache nur noch das, was der Instagram-Algorithmus von mir will.
Absolut.
Wäre weird.
Also was mir geholfen hat, ist Selbstfürsorge, Selbstverantwortung und Akzeptanz. Ich lese immer wieder Sachbücher, ich kann keine Romane lesen, aber Sachbücher, wenn ich mich einmal interessiere und brenne, dann suchte ich die durch. Und Selbstverantwortung zu wissen, aber auch wirklich zu checken und zu fühlen. Weil selbst in meiner tiefsten Phase bin ich für mich selbst verantwortlich und meine eigene beste Freundin, wie man so schön sagt. Und andere sind nie schuld, weil ganz oft, wenn man so in so einem Tief ist, sucht man oft Schuld bei anderen. Mann, siehst du? Ich muss mich auch davon trennen. Ja. Ich habe oft die Schuld bei anderen gesucht. Alle anderen sind blöd, alle anderen sind nervig, alle anderen gehen über meine Grenzen. Nein, ich darf ja meine Grenzen selber setzen.
Absolut.
Also die Verantwortung liegt bei mir selber. Und selbst wenn ich in der krassesten Depression bin und im Bett hänge, darf ich zu mir sagen, Alter, du gehst jetzt raus und spazierst eine Runde, weil das dir danach besser geht. Du weißt es. Es ist Fakt. Und dann muss mich dann dazu zwingen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, was mir nochmal so wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, ist, dass wir oft in etwas gefangen, das ist echt schwer, ne?
Ja.
Das müsst ihr mal alle probieren.
Ich kriege den Prozess richtig mit hier im Podcast.
Ja, wirklich. Wir müssen das jetzt alle mal probieren. Mhm. Mehr in aus diesem Ich heraus. Und ich spüre ganz stark bei mir, dass ich mich oft viel zu lange quäle. Dass ich oft merke, Und ich habe dir vorhin erzählt, ich hatte ja im November angefangen mit meinem Antidepressiva, was ich jetzt gerade so ausschleichen lasse. Mhm. Und da ist halt gerade viel im Außen passiert, wo ich dann gedacht habe, oh nein, das ist das Medikament und ich muss jetzt sofort wieder dieses Medikament erhöhen und ich kann das ja gar nicht ausschleichen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt aufhöre, mich so im Außen zu quälen, dann hat das gar nichts mehr mit dem Medikament zu tun. Mhm. Dann komme ich plötzlich total zu mir zurück und merke so, jetzt kann ich wieder atmen.
Ja.
Jetzt spüre ich gerade wieder, ich habe mir erlaubt, in diese Leichtigkeit reinzugehen.
Ja. Ja, manchmal sucht man so ein bisschen, Mann, ich bin schon wieder drin, ne? Also ich habe auch jetzt lange Antidepressiva genommen, von September bis vor kurzem, habe das auch ausschleichen lassen. Und wenn man Antidepressiva absetzt, da kann man ruhig ins Mann gehen, dann werden manchmal so Symptome wieder kurz stärker, so wie wenn man es gerade frisch nimmt. Und da dann nicht zu suchen, so, hey, mir geht's gerade schlecht, das könnte das Antidepressiva absetzen sein, sondern, ach nee, mir geht's gerade schlecht, weil ich bin einfach traurig, weil gerade was Schlimmes passiert ist, zu gucken.
Super wichtiger
Punkt. Man darf auch traurig sein, man darf auch wütend sein, es muss nicht gleich was Schlimmes, Starkes sein, sondern man darf sich auch erlauben, einfach bestimmte Gefühle zu haben, die man auch nicht so gerne haben will. Da habe ich auch lange dran gesessen, mir zu erlauben, traurig zu sein, wütend zu sein, auf jemanden sauer zu sein.
So eine Sache. Du hast auch viel innere Kindarbeit gemacht oder auch so deinen eigenen, wir haben ja vorhin noch mal kurz drüber gesprochen, dass jetzt gerade, oder bei dir war es letztes Jahr das Thema innerer Teenager, richtig?
Letztes Jahr war einfach Traumajahr.
Traumajahr, ne?
Ich habe nach der Tagesklinik direkt angefangen mit Traumatherapie, weil ich gemerkt habe, da sitzen echt tiefe Sachen, die ab und zu hochploppen und krass verdrängt sind. Und die musste ich erstmal alle für mich lösen. Mhm. Also ich werde da jetzt nicht im Detail sagen, was es geht. Ich will auch keine anderen Personen triggern, aber da waren schon auch sexuelle Sachen dabei, dann Schwangerschaftsabbrüche dabei und viele andere traumatische Sachen, die mit Gewalt zu tun haben. Und die musste ich für mich auflösen und auch einfach einmal kurz durchgehen öfter. Mhm. Immer wieder in die Situation reingehen, weil man soll die Sachen nicht verdrängen und wegschieben, sondern wirklich einmal reingehen und die Gefühle spüren, die man nicht gespürt hat, um das einmal zu verarbeiten. Mhm. Das hat mir so krass geholfen. Es war so krass.
Und ich glaube, dass viele das nicht verstehen. Warum würdest du dir das antun? Warum würdest du das machen? Warum gehst du denn jetzt so in diese Vergangenheit? Sei doch nur in der Zukunft. Ich bin auch mal pro Zukunft und ne positiv denken und ne, aber wenn es ja nicht in dem Hier und Jetzt funktioniert und wenn ich depressiv bin und wenn ich nur noch heule und denke so, ich weiß einfach nicht, was los ist, dann hilft ja manchmal auch gar nichts mehr anderes, außer mal zu schauen, womit könnte das denn zusammenhängen? Und das ist ja oft nicht verarbeitet, also Depression, depressed.
Ja.
Also etwas rauszulassen, depressed, einfach Dinge loszulassen, die unterdrückt waren.
Ja.
Der ganze Kummer, Leid, Sorgen, wie viele Themen wir aus unseren Teenager-Tagen mitgenommen haben. Und das ist auch immer noch bei mir ein Prozess. Ich habe jetzt gerade wirklich so meine innere Teenagerin irgendwie bei mir und
so.
Ja, die ist richtig stinksauer, weil die ganze Zeit sagt so, boah, du hast dich jetzt so lange um alles gekümmert, aber wo bin ich geblieben? Wo bin ich auf dieser? Und es ist so, es kommen immer wieder Themen bei mir hoch, wo ich dann auch sage, okay, und die dürfen jetzt da sein. Das ist jetzt das, was ich jetzt in diesem Moment fühlen darf. Und vielleicht nochmal für diejenigen, die auch wirklich sowas noch nie gemacht haben. Mhm. Es gibt ja dieses wundervolle Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, von Stefanie Stahl.
Schon fast Mainstream.
Ja, es ist so Mainstream. Das ist ein super Einstiegsbuch. Aber es gibt halt eben so viele Bücher mittlerweile, die sich damit befassen und auch Podcasts, die man, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch gleich nochmal teilen, ob du irgendwie so irgendwelche Lieblinge hast. Mhm. Aber was ich nochmal so damit da mitgeben möchte, manche stellen sich das so ganz, ganz, ganz krass komplex vor und denken so, oh Gott, was passiert denn da? Und ich kann euch nur ein Beispiel geben, zum Beispiel jetzt in der Zusammenarbeit mit meiner inneren Teenagerin, die nehme ich manchmal einfach nur in den Arm. Mhm. Das ist wirklich ein ganz kleiner Akt der Liebe, dass ich dann morgens merke, oh krass, jetzt kommt's wieder hoch. Jetzt merke ich gerade, ich komme hier wieder in meinen Strudel. Und dann habe ich mich teilweise, setze ich mich einfach auf mein Bett und gebe mir einfach eine eigene Umarmung oder ich mache das auch unter der Dusche, dass ich halt einfach so kurz mit dieser Teenagerin spreche und sage, du bist in Sicherheit, es ist alles okay, ich bin da. Mhm. Und das sind Momente, wo ich richtig merke, mein ganzes Nervensystem innerhalb von ein paar Sekunden geht schon wieder so ein paar Stufen runter und ich merke, das macht so viel.
Ja, finde ich krass, dass du es außerhalb von sowas wie Therapie kannst. Ich habe innerhalb der Therapie immer ganz guten Space dafür gehabt, aber außerhalb habe ich mich damit übelst unwohl gefühlt und dachte immer so, hast du Coaching-Sprache und mit mir selber so sprechen, du bist sicher, bla. und habe das dann manchmal so ein bisschen über meine Kinder gemacht, ohne sie dafür auszunutzen, dass ich zu denen auch gesagt habe, ihr seid sicher, ihr seid gerade gut, wie ihr seid und so, und habe das quasi ein bisschen gespiegelt und so versucht, mit mir selber zu machen. Und es gibt so Alltagssituationen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, die mit mir ganz viel machen. Und zum Beispiel losgehen mit Kindern, finde ich, ist wirklich anstrengend. Das ist für manche einfach Alltag und Normalität, mit Kindern loszugehen, die anzuziehen. Aber für mich ist das richtig krass anstrengend.
Kenne ich auch.
100% Stress. Und ich werde dann gestresst, als hätte ich gleich einen Anschlusstermin. Ich kann es mir leisten, quasi diesen Stress rauszunehmen und zu sagen, hey, entspann dich doch mal. Und das kann ich mittlerweile, mir ein bisschen zu sagen, hä, du entspannst dich, jetzt bringst du jetzt deine Kinder zum Kindergarten. Und zwar ohne Stress, weil das überträgt sich voll auf die armen Dinger. Das ist so.
Wirklich, weil die raffen es ja auch gar nicht. Ja. Warum sind wir denn jetzt gerade so turbo gestresst? Und auch da wieder, in den Momenten habe ich das total häufig ganz schlimm selber. Und dann merke ich auch irgendwann so, warum hast du das denn jetzt so? Du kannst dich doch jetzt eigentlich entspannen. Und dann habe ich es aber auch wieder in Momenten, wo zum Beispiel mein Mann dann so durchdreht und ich dann aber dann wieder von außen sagen kann, sag mal, warum drehst du denn jetzt so ab?
Und das ist absolut, das kenne ich absolut.
Das ist doch gar, es passiert doch gar nichts.
Da bin ich verständnislos auch.
Wo ich immer wieder denke so, oh krass, ne, so dieses, ich bin da selber drin gefangen und jemand ist anders, was für eine andere Perspektive du plötzlich einnimmst.
Ich könnte den dann schütteln und denke mir so, ich würde sowas niemals machen. Aber ja, gut.
Also du hast ganz viel deiner Geschichten erstmal in deinem Buch Mama kann nicht mehr verfasst.
Ich will noch empfehlen.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Podcast und zwar Psychologie to go finde ich super.
Sehr gut.
Franka, tolle Hostin.
Mega, kann ich auch total empfehlen. Mhm. Sehr gut. Noch einen anderen, noch ein anderes Buch, was du sehr gerne magst?
Also ich habe ungefähr jedes Sachbuch zu Hause, was so. Also
was ist so einer deiner Favorites?
Es gibt eins, ich weiß gerade nicht, wie die Autorin heißt. Das heißt entweder Selbstfürsorge oder Selbstverantwortung. Es ist türkis und die.
Ich glaube, das heißt Selbstfürsorge, oder? Ja.
Vielleicht kann ich es nachreichen.
Ja. Wir können das ja mal machen, dass wir mal so nochmal so unsere 2, 3 Lieblingsbücher und Podcasts hier in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das finde ich ganz schön. Ja. Auch vielleicht auch nochmal von deiner Seite auch nochmal passend zu diesem Thema ADHS vielleicht. Mhm. Ich glaube auch, dass das super viele interessiert, die das jetzt gerade hören. Mhm. Weil ich glaube auch schon, das hat mich jetzt auch schon sehr, also gerade das, was du am Anfang gesagt hast, so, ne, dass man damit und auch unterbindet, dass so viele Tabs aufgemacht werden. Mhm. Weil du merkst es ja jetzt schon alleine in dem Gespräch mit mir. Ne? Ich könnte dich ja auch in einer Frage 5000
fragen. Ich finde den Faden. Ich finde den Faden immer wieder.
Ja, sehr gut.
Medikament.
Sehr gut. Und bei mir sind dann halt eben sehr, sehr viele Sachen, die gleichzeitig aufgemacht werden. Und das finde ich nämlich total spannend. Mhm. Also da werden wir wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere verlinken. Also ich fand es mega, mit dir zu sprechen, Julia. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Das ging schnell vorbei.
Ja, und es war 40 Minuten, ne?
Und wir beide so.
Ja, Wahnsinn. Deswegen also vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Gerne. Schaut auf jeden Fall bei Julia auf dem Account vorbei, weil es ist wirklich nicht nur amüsant, sondern sehr lehrreich, super informativ. Also Julia gibt wirklich immer richtig tolle, es macht einfach Spaß, dir auch zuzugucken.
Danke.
Es ist halt wirklich einfach auch so leichte Kost. Und obwohl ich im Moment sehr, sehr, sehr wenig konsumiere, aber wenn ich mal konsumiere, dann bist du immer dabei.
Danke.
Sehr, sehr gerne.
Ja, ich versuche immer so schwere Themen leicht zu verpacken.
Genau, und das finde ich nämlich schön und das versuche ich ja auch immer mit dem Glowcast zu machen, also Inspiration zu geben, einfach zu sagen so, hey, schau doch einfach mal hin. Warum kannst du nicht richtig strahlen? Was ist es denn, was dich gerade so fertig macht? Warum du sagst so, boah, ich komme einfach nicht raus. Ich schaue es auch nicht mal morgens mein Make-up zu machen, weil ich so fertig bin. Und das ist halt so das, was ich auch empfinde, dass wir das mit der Folge heute ganz gut hinbekommen haben, da so ein paar Impulse zu geben, mal über den eigenen Schatten zu springen und zu schauen, was gibt's denn da noch, was ich so für mich tun kann? Und vor allem wollen wir euch damit entlassen, nehmt euch eine Pause. Und ich glaube, ihr habt euch jetzt eine Pause genommen, indem ihr auch einfach diesen Podcast schon alleine gehört habt, wofür ich euch jetzt einen Orden verleihen könnte, weil das machen so wenige Menschen, dass sie sich einfach mal für etwas Zeit nehmen und sagen, so, das mache ich jetzt mal für mich und das tut mir gerade gut und es macht mir Spaß, es inspiriert mich. Und das haben wir auch vorhin nochmal gesagt, es ist ja auch für jeden Menschen was anderes. Ne? Mhm. Für jeden Menschen heißt Pause machen ja auch was anderes. Für die einen ist es Netflix gucken, für die anderen ist es ein Vision Board machen, für die anderen ist es spazieren gehen, whatsoever. Was ist für dich die Pause machen oder das Richtige, um runterzukommen? Kommentier das super, super gerne mal entweder hier auf YouTube, wenn du gerade zugeschaut hast oder auf unseren Social-Media-Kanälen, wo auch immer du magst. Vielen Dank, liebe Julia.
Danke dir.
Bis dahin, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao.